brauchen Pfingsten. Ohne Pfingsten geht überhaupt nichts. Ohne den Heiligen Geist geht überhaupt nichts. Und so ein Gottesdienst mit ganz viel Leben, Menschen aus allen Nationalitäten sind zusammen loben, gemeinsam Gott und dann die Begeisterung. Das ist doch das, was man sich wünscht. Ja, wenn man irgendwie an Pfingsten denkt, dann denkt man, wow, das würde ich auch gern so erleben, wie das damals war. Ich weiß nicht, wie wir heute reagieren, wenn wir so ein Pfingstfest, wie es damals war, erleben würden, wie einzig ersten Christen bei der Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Sicher, die Gottesdienstordnung würde natürlich total durcheinander kommen, alle unsere Vorstellungen wären über den Haufen. Ist das so, wenn der Geist Gottes kommt? Und viele Christen wünschen sich lieber so ordentliche, gesittete Gottesdienste. Und leider führt das dann oft dazu, dass die Gottesdienste in den Kirchen, in den Gemeinden nicht nur ordentlich und gesittet sind, sondern leider auch langweilig, langatmig und irgendwie tot. Der Geist Gottes fordert uns nicht permanent heraus, er versetzt uns nicht permanent in Unruhe. Nein, die Bibel zeigt uns auf, dass der Geist Gottes ja von Anfang an da ist. So wirkte er zum Beispiel in der Schöpfung, ihr kennt das alles, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wenn ihr nicht wisst, wenn ihr wenig über die Schöpfung wisst, dann fragt einfach den Francesco, der hat viel dazu zu sagen, zu dem Thema Schöpfung. Und der Geist Gottes durchzieht alles Leben, was jemals hier auf diesem Erdball und den Weiten der kosmischen Welt existierte. Von Anfang bis zum Ende ohne den Geist Gottes ist im Prinzip überhaupt nichts, wäre am Leben, was atmet. Und der Geist Gottes ruft gemeinsam mit der Gemeinde Jesu bis zum letzten Atemzug, der hier auf der Erde noch getan wird, komm, komm zu Gott, geht doch bitte nicht am Leben vorbei. Es geht dem Geist Gottes nicht um das Chaos, nicht um Unordnung, nicht um ein Durcheinander, sondern es geht immer um echtes, authentisches Leben. Und der Geist Gottes ist der Lebendigmacher. Und davon können wir alle etwas mehr vertragen, oder? Ich möchte einen Text aus dem Alten Testament vorlesen. Er führt uns zurück in einer Zeit, in der in Israel nicht gefeiert wurde, sondern der es ziemlich trostlos aussah. Jerusalem war zerstört und Nebukadnezar hatte einen großen Teil des Volkes in die Verbannung geführt und diese katastrophale und trostlose Situation war entstanden, weil Israel komplett geistlos war, ja. Und das führte dann konsequent zu einer Gottlosigkeit. Wenn wir nicht mehr den Heiligen Geist ehren und ihn dem Platz geben, der ihm gebührt in unserem persönlichen Leben, wie auch in der Gemeinde, dann führt das zum Absterben des Lebens und auch zu einer Gottlosigkeit, auch innerhalb der Gemeinde. Und dann nimmt Gott den Propheten Ezekiel zur Seite und gibt ihm eine Schau davon, wie es sein könnte, wenn der Geist Gottes alles wieder lebendig macht. Lesen wir mal den Text aus Ezekiel 37, 1 bis 14. Aha, gut. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal und dieses war voller Gebeine. Und er führte mich ringsumher an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen, siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen. Und überziehe euch mit Haut und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe ein Getöse. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen. Und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie oben darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage dem Odem, weissage Menschensohn und sprich zu dem Odem, So spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen. Ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr geredet und es getan habe, spricht der Herr. Was muss geschehen, damit wir lebendig werden? Was muss geschehen, damit wir geistlich erweckt werden? Was muss geschehen, damit unsere Gemeinden, unsere Kirchen lebendig werden? Was muss geschehen, dass in unserem Land Totes wieder auferweckt wird? Und ich sehe, wie Gott den Propheten hier an vier Phasen dieser Reanimierung heranführt. Und ich möchte uns einladen, einmal darauf zu achten, zumal ich vermute, dass diese Phasen symptomatisch dafür sind, wie eine geistliche Erweckung entstehen kann. Erstens, ich sehe, dass Gott hier den Glauben weckt. Da wird jemand in ein Tal geführt und oft, wenn Gott etwas Wesentliches macht, dann stellt er uns Fragen. Und die wesentlichen Dinge in unserem Leben passieren nicht, wenn ich Gott eine Frage stelle, sondern wenn er mir eine Frage stellt. Und die Frage lautet, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Glaubst du, dass diese Knochen, diese Gebeine wieder lebendig werden? Glaubst du das? Und ich las von einem Mann, der viele Jahre die Geschicke seiner Gemeinde mitgeprägt hat, er hat geleitet und hat unzählige Erfahrungen mit Gott gemacht. Doch dann kam es zu einer ganz persönlichen Krise in seinem Leben. Seine Kinder entwickelten sich nicht so, wie er sich das gewünscht hätte. Dann wurde er auch noch krank, sogar schwer krank. Seine Ehe scheiterte. Und er wandte sich von Gott ab. Nein, Gott war offensichtlich für ihn nicht der Lebendige, der Gott, für den er immer gehalten hatte. Gott war nur noch für ihn eine leere Hülse. Der Glaube war gestorben und übrig geblieben waren nur noch die Knochen. Was glaubst du, können solche Knochen wieder lebendig werden? Wird es in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Gemeinde lebendig? Werden wir möglicherweise neu angerührt mit dem Atem Gottes? Ich habe in der letzten Woche eine Geschichte gehört, eine Geschichte gelesen. Ihr könnt das mal auf YouTube anschauen, aber betet vorher, weil es eine sehr heftige Geschichte ist. Eine Geschichte von einer Frau, die heißt Cindy Punt, die kennen wir persönlich, die ist in Frankfurt. Sie ist mittlerweile Pastorenfrau und leitet zusammen mit ihrem Mann eine wunderbare Gemeinde. Und sie wurde als Kind missbraucht von ihrer Familie und dann als Kinderprostituierte praktisch weiter missbraucht. Eine ganz, ganz schreckliche Geschichte, wenn man nur diesen Teil betrachtet. Ganz schlimm, sie wurde drogenabhängig, sie wurde Prostituierte und sie wurde psychisch natürlich komplett krank. Sie hatte verschiedene Persönlichkeiten in sich, also ganz, ganz schlimm. Also so, wenn man denkt, da ist eigentlich überhaupt gar keine Hoffnung. Und ich frage, ist Gott in der Lage, solch ein komplett zerstörtes Leben wiederherzustellen? Komplett zerstört, wenn ihr das lest. Wie gesagt, betet vorher, es ist das Schlimmste, was ich so überhaupt mitbekommen habe. Cindy Punt heißt sie, aber wir kennen sie persönlich. Und sie ist ein unfassbar lebendiges Beispiel und Zeugnis für das, was Gott tun kann. Und wenn Gott eine Cindy Punt wieder zum Leben erweckt, sie heilt, wiederherstellt, dass sie heiraten kann, dass sie vier Kinder hat, dass sie eine Gemeinde leitet und für unzählige Menschen zum Segen wird und geworden ist. Was kann Gott in deinem Leben tun? Was kann Gott im Leben deiner Gemeinde tun? Deiner Ehe, deiner Familie? Der Prophet weiß auf diese schwierige Frage überhaupt keine Antwort. Können solche Knochen wieder lebendig werden? Ach Herr, das weißt du allein, sagt er. Ja klar, Gott weiß es, du hast recht, ich weiß es. Und ich werde dir sagen, ich werde in diese toten Knochen einen neuen Atem legen. Sie werden lebendig werden. Cindy Punt, wie gesagt, ist jetzt ein unfassbar tolles Zeugnis von Gottes Möglichkeiten. Manch einer wird sagen, naja, wenn da noch Knochen sind, mag das ja sein, aber bei uns ist schon alles begraben. Bei uns ist schon längst Friedhofsstille eingekehrt. Da ist schon lange nichts mehr los. Ich weiß nicht, ob Ezekiel auch so gedacht hat, aber mir fällt auf, dass er in diesem Text zu einem zweiten Bild übergeht, wo Gott sagt, ich werde die Gräber öffnen. Boah. Gott hat es getan, wie die Geschichte zeigt. Er hat Israel wiederbelebt, ein totes Volk, das totgesagt war, und es war ja eigentlich auch tot, es sollte vernichtet werden, über die ganze Geschichte hinweg, und er hat es wiederbelebt. Ich weiß nicht, welchen und wie viel Glauben Ezekiel haben musste, aber um wie viel mehr müssten wir heute glauben, wo wir um die Auferstehung Jesu Christi wissen und von der Auferstehungskraft herkommen. Ich glaube, wir haben gar keine Vorstellung davon, was Gott Großes tun kann in unserer Mitte. Wir müssen doch wissen, dass es bei ihm, bei Jesus, keine hoffnungslosen Fälle und Situationen gibt. Die gibt es nicht. Solange Jesus lebt, gibt es diese nicht. Und solange Jesus lebt, ist über jedem Leben, wenn wir mit ihm gehen und wenn wir ihm vertrauen, der Sieg Jesu vorprogrammiert. Egal, was das im Einzelnen bedeutet, aber der Sieg Jesu ist ausgesprochen über jedem Leben, wenn wir mit ihm gehen und wenn wir es ernst mit ihm meinen. Wenn wir diesen Glauben nicht haben, wer dann? Wir hatten in Darmstadt, ich arbeite als Sozialarbeiter in Darmstadt mit obdachlosen Menschen, und da hatten wir Supervision. Und da wurde genau, da war eigentlich auch dieses Thema dran. Da wurde ich gefragt, gibt es für potenzielle Selbstmörder Hoffnung? Sie wussten, ich habe Theologie studiert, und sie wollten wissen, Gabriel, was sagst du als Theologe dazu? Habe ich gesagt, für Gott gibt es keine hoffnungslosen Situationen. Die gibt es nicht. Jeder Mensch, die Auferstehung Jesu Christi sagt, es ist für jeden Menschen der Sieg Jesu vorprogrammiert. Es gibt keine Situationen, die so hoffnungslos sind, dass man keine Hilfe anbieten könnte. Da waren sicher nicht alle meiner Meinung, aber das ist meine Überzeugung. Und wenn jemand mich fragt, kriegt er eine Antwort. Und vielleicht hast du deine Hoffnung ganz zurückgeschraubt, nur noch ein Wunder könnte dir helfen. Du sagst, lieber Gott, wenn ich im Himmel ankomme, dann bin ich dankbar. Mehr will ich ja gar nicht. Wenn ich dann vielleicht noch eine Person mitnehmen darf, dann ist gut. Ihr Lieben, die Sicht Gottes auf dein und mein Leben ist eine viel größere. So hat es die blutflüssige Frau erlebt, von der die Evangelien berichten. Sie fasste ganz vorsichtig den Saum seines Gewandes an. Sie hatte kaum noch Glauben, aber sie hat ihn im Vertrauen, in der Verzweiflung, in dem, was sie bringen konnte, angetastet und hat Heilung erlebt. Es gibt Kraft bei Jesus, er kann verwandeln, nichts ist ihm unmöglich. Ich hatte die letzten Wochen die Möglichkeit, mit drei Männern zu beten, aus der Obdachlosenunterkunft. Alle drei hatten so Rückenschmerzen. Starke Rückenschmerzen. Der erste, der saß vor meinem Büro und sagte, Rückenschmerzen. Ich sagte, ja, Herr, danke, komm rein. Kommen Sie rein. Habe ich natürlich nicht gesagt, darauf habe ich nur gewartet. Aber habe dann für ihn gebetet, habe auch gespürt, kommt eine richtige Wärme in seinen Rücken. Und Jesus hat ihn ganz geheilt. Die Rückenschmerzen waren weg. Beim zweiten war es so, dass er konnte nicht liegen, danach konnte er liegen ohne Rückenschmerzen. Das war noch nicht ganz weg, also hatte immer noch Schmerzen beim Laufen, aber er wollte dann nicht, dass ich weiter bete. Dann habe ich gedacht, okay, gehen Sie zum Arzt, alles gut. Beim dritten war es so, da kam ich ins Zimmer rein und der lag auf seinem Bett und ich frage, hey, was ist, wie geht's? Und er sagte, oh, ich habe so Rückenschmerzen und darf ich für Sie beten? Ja, habe die Hand aufgelegt und ich habe gespürt, der Geist Gottes ist wieder am Arbeiten. Und die Schmerzen waren komplett weg. Innerhalb einer Sekunde komplett weg. Der konnte laufen, der konnte alles. Es war einfach weg. Bei Jesus ist nichts ist Jesus unmöglich. David Ben-Gurion, der Gründer Israels, der diese Vision der Wiederbelebung Israels vor Augen hatte, sagte eins: wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Das ist schön, das gefällt mir. Glaubst du an Wunder? Allgemein betrachtet, na klar, ja, Wunder gibt's. Aber glaubst du, dass Gott dein Schicksal massiv ändern kann? Gott kann eine ganze Gemeinde, ein ganzes Volk neu beleben. Dafür spricht unser heutiger Bibeltext, dafür spricht Pfingsten. Jesus kann die Gemeinde Jesu in Deutschland ganz neu hervorbringen, ganz neu erwecken, ganz neu mit geistlichen Strukturen versehen. Jesus kann das, er kann Herzen heilen, mit seinem Heiligen Geist durchdringen und Neues schaffen, mit dem wir nicht rechnen. Ich bin der festen Überzeugung, das hängt vor allen Dingen davon ab, inwieweit ihr hier dem Heiligen Geist Raum gebt. Das ist wirklich das Entscheidende. In den Gottesdiensten, in der Gebetszeit, im persönlichen Leben. Rechnet damit, dass Jesus der Gott ist, der Wunder tut. Wir müssen nicht irgendwie auf der Wartebank sitzen und schauen, was in anderen Kontinenten, was in anderen Ländern geschieht. Gott will es hier tun. Und es gibt so viele pfingstliche Aufbrüche auf der Welt, in China, etwa 100 Millionen bekennende Christen. In Südkorea gehört jeder Dritte zu einer lebendigen christlichen Gemeinde. In Guatemala zählen 60% der Bevölkerung zu einer charismatisch-pfingstlerischen Gemeindebewegung. Und ich könnte weiter berichten, Aufbrüche in Pakistan, in Brasilien, in Kenia, in Südafrika, in Indien. Viel, viel, viel. Und auch in Deutschland? Oder sollen wir uns hier auf ein geistliches Sterben einrichten? Ich finde das so schön. Wir haben in Frankfurt, gibt es Beta, da gibt es die Initiative Frankfurt betet. Und die machen jetzt ein Gebetshaus. Ich finde das so toll. Da wird 24 Stunden wird da gebetet. Und soll gebetet werden für Frankfurt, für Deutschland, für die Welt. 24 Stunden Gebet. Es gibt das schon in verschiedenen Städten in Deutschland, dass 24 Stunden gebetet wird, regelmäßig. Nicht, dass einer 24 Stunden betet, nicht falsch verstehen, sondern einfach, dass man sich abwechselt. Hier eine Stunde, da eine Stunde. Dass immer Gebet da ist, auch für die Gemeinde. Ja, für die Gemeinden in Deutschland. Und da passieren dann die Aufbrüche. Sollen wir uns damit anfreunden, dass in Hirzenhain inzwischen etwa 2.900 Menschen leben, soweit ich das gelesen habe, die meist keine wiedergeborenen Christen sind oder bewusste Nachfolger Jesu? Wollt ihr euch damit zufrieden geben? Ich hoffe nicht. Mit diesem Zustand darf sich niemand zufrieden geben, der mit Jesus lebt. Es darf dir nicht reichen, dass du sagst, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel. Nein, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Er will, dass keiner verloren geht. Und ich stelle dir heute an diesem Pfingstfest genau dieselbe Frage, die einst Gott an seinen Propheten Ezekiel stellte. Glaubst du, dass in deiner Gemeinde, in deiner Ehe, in deiner Familie neues Leben möglich ist? Glaubst du, dass der Atem Gottes, der Heilige Geist, die Situation verändern kann? In welchem Bereich hast du aufgegeben, zu hoffen und zu glauben? In deiner Ehe, in deiner Familie oder in einzelnen Bereichen deines Lebens, wo du denkst, da ändert sich nie was, was nicht stimmt? Hoffst du und betest du noch für die Gemeinde? Wie geht es nun weiter? Wir lesen hier von einer nächsten Phase, in die der Prophet hineingeführt wird und die auch mitgestaltet. Der Geist Gottes setzt mich in Bewegung. In unserem Text wird berichtet, wie dort neues Leben einzieht. Da heißt es in Vers 7, und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Genau das ist, was Gott auf seiner Tagesordnung hat. Das Zusammenrücken, die Einheit, Darum geht es. Wenn es um geistliches Leben geht, geht es immer auch um Einheit. Und die ersten Christen waren einmütig versammelt. Sie räumten alles, was zwischen ihnen stand, aus, sodass wirklich Einheit unter ihnen war. Sie wollten nicht zulassen, was das Wirken des Geistes Gottes hindern würde. Und Gott will, dass wir eine Liebe, Toleranz, Gelassenheit im Umgang mit den Geschwistern entwickeln. Dass wir sie stehen lassen können, dass wir sie trotzdem lieben, mit Gottes Liebe. Und ich könnte euch viele Beispiele aus meinem Leben erzählen, wo Gott immer wieder den Fokus auf dieses Thema gelegt hat, indem er mich in Gruppen mit Menschen zusammengeführt hat, die so anders waren als ich. Damit hat Gott mich immer herausgefordert, egal wo ich war. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Weiß noch, bei Jugend mit einer Mission, eine liebe Christin, wir haben uns permanent gerieben einander. Haben uns irgendwie immer in den Haaren gehabt so ein bisschen und mussten auch permanent Beziehungen bereinigen. Aber das war irgendwie auch nötig in dieser Phase, denn ohne Einheit gibt es keinen geistlichen Erfolg. Und wir haben einen Frontdienst damals gemacht im Rotlichtviertel von Frankfurt und da brauchst du, um vollmächtig wirken zu können dort, brauchst du Einheit. Da darf nichts sein, wo der Feind irgendwie reinkommen kann. Das war anstrengend, aber sinnvoll. Dann fließt der Geist Gottes in uns und durch uns in die Welt hinein. Also die Fragen, die sich hier stellt, sind wir vorbereitet für eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes? Oder halten wir den Heiligen Geist irgendwo und irgendwie auf? Vielleicht durch Unversöhnlichkeit. Schauen wir nochmal weiter in unseren Bibeltexten. Wir entdecken eine weitere Phase der geistlichen Neubelebung. Der Geist Gottes drittens setzt neue Strukturen des Lebens frei. Und da lesen wir in unserem Text im Vers 8, und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen und Fleisch wuchs und Haut zog sich über sie oben darüber. Da ist das Sehnen und Muskeln und Fleisch kommen an die Gebeine, alles was Leben schafft und Kraft entfalten kann, damit es vorangeht. Sehnen und Muskeln gehören zusammen, sie funktionieren miteinander. Es geht um Strukturen, die vom Heiligen Geist gewirkt sind. Und wenn etwas Neues entsteht in meinem persönlichen Leben, in meiner Familie, in meiner Gemeinde, in der Stadt, im Land, brauchen wir funktionierende Strukturen, tragfähige Sehnen und Muskeln. Die neuen Strukturen machen noch nicht das Leben aus, wir dürfen das nicht verwechseln, aber sie sind Voraussetzung, dass sich neues Leben bahnen kann. Und wir sind so verhaftet in alten Denkmustern, eingefahrenen Vorstellungen darüber, wie Gemeinde wohl sein muss. Und Gemeinde geht nicht ohne Gebäude, ohne Hauptamtliche und Jugendkreis und Kindergruppe und so weiter. Aber schlagen wir die Bibel auf, dann gibt es diese Vorstellungen gar nicht. Da steht nichts drin über Kinderkreis, über Rangerarbeit, über Jugendarbeit in irgendeiner Form. Das steht da einfach nicht drin. Steht auch nicht drin, dass die Gemeinde Jesu sich über ein kirchliches Gebäude definieren soll oder über vollzeitliche. Es steht auch nichts darüber, dass wir uns jeden Sonntag um 10 Uhr zum Gottesdienst treffen sollen oder dass der Gottesdienst nicht länger als 90 Minuten dauern soll. Steht nicht drin. Warum eigentlich? Aber wir sind ja so biblisch. Ich frage mich, was ist an diesen Strukturen biblisch? Es sind alles nur hilfreiche Strukturen in gewissen Situationen, die dazu beitragen können, dass der Geist Gottes unter uns weht. Und wenn diese Strukturen diesem Ziel nicht mehr dienen, so sind sie eher Hindernisse für geistliches Leben. Aber wir halten oft an ihnen fest, weil wir meinen, es müsste unbedingt so sein. Und wenn die dann nicht mehr da sind, wenn das alles wegfällt, dann denken wir, jetzt haben wir kein Leben mehr. Nein, das Leben bewirkt der Heilige Geist, nicht die Strukturen. Nicht, ob hier Rangerarbeit oder Jugendarbeit jetzt gerade floriert. Das Leben bewirkt der Geist Gottes und wie weit wir uns für den Heiligen Geist öffnen. Das ist entscheidend und nichts anderes. So ist auch eure Gemeindesituation, und jetzt hört gut zu, eure Gemeindesituation eine wunderbare Chance, den Geist Gottes, der Jesus verherrlicht, neu Raum zu geben. Als ich gestern mir die Predigt nochmal durchgelesen habe, hatte ich so einen Eindruck, den Eindruck, dass die Gemeinde ist, der Zustand der Gemeinde, wie ein zurückgeschnittener Strauch oder Baum, bis auf die Wurzel. Und das wird deswegen gemacht, damit neues Leben entstehen kann. Ganz neues Leben entstehen kann, geistliches Leben entstehen kann, damit der Heilige Geist an der Wurzel wirken kann. Was ist die Wurzel? Die Wurzel ist die Beziehung zu Jesus, die Wurzel ist dem Heiligen Geist Raum geben und die Wurzel, zurückgeschnitten sein auf die Wurzel, bedeutet: Herr, ich schaffe es nicht von mir aus. Geist Gottes, komm du, erfüll uns ganz neu, erfüll diese Gemeinde ganz neu. Und dass man sich gemeinsam für den Heiligen Geist öffnet, aber auch die Ohnmacht und die Hilflosigkeit zugibt. Ja, da ist eine Ohnmacht und eine Hilflosigkeit, das ist so. Weil wir können nichts tun von uns aus. Und das will Gott, dass wir das erkennen. Und deswegen schneidet er auch oder lässt er zu, dass Dinge passieren und sagt: Okay, ihr habt vielleicht zu sehr euch auf Strukturen verlassen, auf euren Reichtum oder auf eure tollen Gruppen oder was ihr bisher gemacht habt. Aber was ihr braucht, ist eine ganz, ganz neue Hingabe an Jesus und eine ganz neue Offenheit für den Heiligen Geist. Das ist genau das, worum es geht. Und John Stott, ein bekannter evangelikaler Theologe, hat einmal gesagt: Das größte Hindernis für die Mission in unserem Jahrhundert ist die Gemeinde Jesu Christi. Und er meinte damit die festgefahrenen Strukturen. Gott wird etwas Neues schaffen und es ist unsere Aufgabe, uns dafür zu öffnen, für ihn zu öffnen. Und ihr habt hier eine ganz tolle Möglichkeit, da eine ganz neue Ausrichtung, und einfach der Heilige Geist und ich, der dreieinige Gott und ich, einfach diese so eine Ebene zu schaffen, eine Möglichkeit zu schaffen, Gott zu erfahren und zu begegnen. Jetzt möchte ich nochmal kurz auf eine vierte Phase der geistlichen Neubelebung hinweisen. Das ist die eigentliche Phase, die wichtigste Phase, denn all unsere Glaubenserwartung, alles Bemühen um Einheit, alle guten Strukturen wird uns kein geistliches Leben bringen, wenn wir uns nicht selber ganz neu für den Heiligen Geist öffnen und mit ihm angetan werden. Und das können wir dann lesen in Versen 9 und 10. Herr, komm von den vier Winden, Herr, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, und der Atem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Herr. Das ist das, worum es geht, dass wir uns ganz neu öffnen in unserem persönlichen Leben, in unseren Ehen, in unserer Familie, dass wir erwarten, dass der Geist Gottes hineinweht und Neues schafft und auch in unserer Gemeinden, in unseren Gemeinden. Und das ist eine ganz einfache, tolle Möglichkeit. Was müssen wir tun? Geist Gottes, komm, ich schaffe es nicht alleine, mach du. Jesus, du bist das Haupt der Gemeinde, du bist der Herr, mach du. Ich bin offen, Herr, hier bin ich. Mach du, ich schaffe es nicht alleine, wir schaffen es nicht alleine. Aber Jesus, wir wollen dich ehren. Wir wollen, dass du Raum hast in der Gemeinde, in meinem Leben, im Leben meiner Kinder, in der Ehe. Und komm und wirke einfach. Herr Jesus, und ich bitte dich genau darum, Geist Gottes, komm. Komm und wirke unter uns. Komm, Geist Gottes, wirke.